ARD.
Wie bleiben wir in der Fläche so präsent, dass die Menschen, auch wenn vielleicht der nächste Pastor 15 Kilometer, 20 Kilometer weg wohnt, ne, dass das kirchliche Leben funktioniert. Wenn wir da zusammenhalten, dann ist immer noch eine Menge möglich. Dort, wo sich die Menschen finden. Dort, wo sich keine Menschen finden, wird vielleicht auch eine Weile Brache sein. Dann ist das so.
Sagt Britta Carstensen, mecklenburgische Pröbstin der evangelisch-lutherischen Kirche und von Neustrelitz aus für 35 Gemeinden zuständig. Alle Jahre wieder um Weihnachten herum sind ja die Kirchen voll. Krippenspiel, Konzerte, Weihnachtsgottesdienst. Aber was ist denn eigentlich nach Weihnachten? Wieder gähnende Leere? Mein Name ist Mirja Freie. Hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr hört uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Ja, so kurz vor der Weihnachtszeit, da schauen wir in dieser Folge auf die Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern. Die beiden großen Kirchen, die evangelische und die katholische, die haben immer weniger Mitglieder im Land. Die Folge, Gemeinden müssen fusionieren. Pastoren und Gemeindemitarbeiter sind für immer größere Gebiete zuständig. Und mit diesem Thema hat sich unsere NDR-Reporterin Zara Roth aus dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg ganz intensiv beschäftigt. Hallo Zara.
Hallo Mirja, danke für die Einladung.
Naja, klar. Ja, den Kirchen gehen die Mitglieder verloren, das ist heute unser Thema. Und gleichzeitig steigt jedoch aber auch der Bedarf nach Angeboten, die eben Gemeinschaft schaffen. Denn Kirche bedeutet ja nicht nur Gottesdienst, Taufe, Hochzeit und Beerdigung, das wissen wir, sondern Kirche übernimmt ja immer mehr soziale und auch kulturelle Aufgaben, jenseits eben von Religion. Da haben wir auch ein paar Beispiele im Land gefunden, die zeigen, welche Arbeit hier von den Gemeinden eigentlich geleistet wird. Also vom Frauenfrühstück bis zum Musizieren für Kinder mit Behinderung. Und schließlich wollen wir einen vorsichtigen Blick auch in die Zukunft wagen. Ist die Kirche totgesagt oder wie kann sie in Zukunft funktionieren, Zara? Fangen wir gleich mal mit der Gretchenfrage an. Sag mir mal, wie hast du es, Mecklenburg-Vorpommern, mit der Religion? Wie viele Mitglieder hat die Kirche in Mecklenburg-Vorpommern aktuell?
Rund 36.000 Katholiken gibt es noch und mehr als 200.000 evangelische Mitglieder. Das sind die Zahlen vom letzten Jahr. Die aktuellen vom Statistischen Bundesamt. Also von 1,5 Millionen Menschen in MV sind gerade mal 237.000 in einer Kirche. In Prozent gerechnet wären das 15,1% der Bevölkerung. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Mecklenburg-Vorpommern waren noch fast 98% der Menschen Mitglied einer Kirche, von 2,1 Millionen Einwohnern damals über zwei, die meisten davon evangelisch. Also fast alle in der Kirche und fast alle evangelisch, weil die katholische Kirche in MV von jeher eine geringere Rolle gespielt hat. Der Norden ist ja traditionell evangelisch. Wollen wir uns jetzt mal in dieser Folge auf die evangelische Kirche konzentrieren? Reicht auch. Seit 100 Jahren verlieren die beiden großen Kirchen Mitglieder im Land.
Ja, glaube ich. Bevor wir das weiter vertiefen, Zara, ein kleiner Podcast-Tipp schon mal von mir. Wenn ihr nämlich euch noch mehr für das Thema Kirche und Religion interessiert, schaut mal in der ARD-Audiothek vorbei. Dort gibt es ein ganz umfassendes Angebot mit vielen Perspektiven auch zum Thema Glaube, Religion und Kirchen. Zum Beispiel habe ich dort den Podcast von Bayern 2 entdeckt, Religion, die Dokumentation, mit ganz vielen verschiedenen Aspekten. Zum Beispiel geht es in der jüngsten Folge um die Wehrpflicht. Ihr findet den Podcast in der ARD-Audiothek und auch als Link in unseren heutigen Shownotes. Zara, fast alle Menschen in MV waren, wie du eben gesagt hast, ja nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kirche. Dann waren da noch 41 Jahre DDR. Dort hat die Kirche eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Die meisten Bürgerinnen und Bürger der DDR waren nicht kirchlich sozialisiert. Das war ja von der SED auch nicht gewünscht. Hier gab es sicherlich viele Austritte auch. Gibt es da auch Zahlen?
Ja, leider nein. Aus der Zeit der DDR gibt es keine offiziellen Statistiken. Aber kurz nach der Wende 1994, da wissen wir, dass knapp über ein Viertel der Bewohner im Faust noch in der Kirche waren. Und seitdem geht es kontinuierlich bis heute bergab mit den Mitgliederzahlen.
Ich kenne auch ganz viele, die austreten. Wir können also von einem Mitgliederschwund sprechen in der evangelischen Kirche. Warum laufen denn der evangelischen Kirche im Land ihre Schäfchen davon?
Mal kurz aufgezogen, also das ist ein bundesweiter Trend, ne? Mhm. Also in allen Bundesländern, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, nur in Sachsen-Anhalt gibt es noch weniger Mitglieder in der Kirche als hier in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Wir haben die evangelische Kirche auch angefragt in MV, also genauer die ELKM, das ist der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Mecklenburg. Und der Pressesprecher Christian Meyer gab als ersten Grund für den Mitgliederschwund die demografische Entwicklung an. Ja, klar. Die Menschen im Land und in der Nordkirche insgesamt werden älter, sie sterben und es kommen einfach weniger Leute nach. Die mecklenburgische Pröbstin Britta Carstensen spricht hier von einer Alterspyramide, die an einen umgedrehten Tannenbaum erinnert. Also Taufen und Neueintritte können die alten Mitglieder, die wegsterben, bei weitem nicht kompensieren. Allein von 2023 auf 2024 sind in MV über 7.300 Menschen ausgetreten aus der evangelischen Kirche. Im Bereich der Nordkirche im selben Zeitraum sind es insgesamt über 62.000 Mitglieder, die keine Lust mehr hatten auf Kirche.
Jetzt kleiner Einschub, die Nordkirche, das ist die evangelische Landeskirche im Norden Deutschlands, ne?
Ja genau, die nennt sich Kirche zwischen den Meeren. Das Gebiet erstreckt sich so über die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Einige Gemeinden liegen auch in Brandenburg. Also es ist nicht nur ein Problem im Osten oder im Norden, aber hier besonders. Ich habe dann auch zu den Gründen des Mitgliederschwunds auch mit einem Wissenschaftler gesprochen, Professor Dr. Gerd Picke. Er ist Kirchensoziologe an der Uni Leipzig und beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Entwicklung der Kirche in den ostdeutschen Bundesländern unter anderem. Er sagt, der Schwund sei teilweise auch eine Spätfolge des Nationalsozialismus. Also man kann so weit zurückgucken, ne? Viele Jugendverbände wurden nämlich damals zerschlagen und die wieder aufzubauen, das wurde dann in der DDR bewusst nicht getan, weil das politisch nicht erwünscht war. In Westdeutschland war das zwar weniger extrem, aber die Dichte an kirchlichen Jugendverbänden, die man in den 1920er Jahren noch hatte, die wurde nie wieder erreicht.
Und warum sind Jugendverbände so wichtig für die Kirche?
Ja, das kann man auch statistisch ganz gut sehen, weil in diesem Übergang von Jugend zu Erwachsenenalter verliert die Kirche die meisten Mitglieder. Ich weiß ja nicht, wie alt die Leute sind, die du kennst, die austreten, aber das typische Austrittsalter, hat Professor Pickel gesagt, sei zwischen 23 und 33 Jahren, auch bei uns im Land. Und das liegt eben auch daran, weil es für diese Altersklasse, sagt der Wissenschaftler, die wenigsten Angebote gibt. Das hat auch die Pröbstin Britta Carstensen bestätigt. Die ziehen von zu Hause aus, gehen studieren und dann verliert man sie.
Ja, das Alter, was ich glaube ich hatte, war so 40, Mitte 40 tatsächlich. Also ein bisschen älter als
die
das.
Die 40er sind ja auch die 39er.
Ja, das stimmt. Also erst die Nazis, dann die DDR, da gab es dann also schon viel, viel weniger. Aber der Mitgliederschwund, der ging ja nach der Wiedervereinigung auch nochmal weiter, ne?
Ja, und hier ist der Kirchensoziologe auch echt kritisch. Die evangelische Kirche hat es da verpasst, und zwar über Jahrzehnte, die jungen Menschen abzuholen. Man sagt sich eben so nach der Wende, ja, die werden schon wiederkommen. Jetzt, wo es die DDR nicht mehr gibt, da ist man davon ausgegangen, Menschen haben per se das Bedürfnis nach Religion. Aber die Zahlen zeigen, nee, dem ist nicht so. Ein weiterer Grund für den Mitgliederschwund liegt in der Sozialisation, in der Familie begründet. Kann man sich gut vorstellen, wenn deine Familie nicht in die Kirche geht, dann gehst du wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Laut Professor Gerd Pickel sorgt dieses Zusammenspiel vieler Versäumnisse für die niedrigen Zahlen, die wir heute so haben. So hat man sich, meint er, auch lange nicht gut gekümmert um die Ehrenamtlichen.
Wir kriegen nach 20 Jahren Mitarbeit einen Blumenstrauß. Ja, wer macht das denn dann irgendwann noch? Man hat nie darüber nachgedacht, wie kann ich das dann befördern, wie kann ich das stärken, kann ich vielleicht die Rechte ausbauen? Jetzt kommt man so langsam drauf, auch teilweise aus der Not geboren, dass man immer weniger Theologiestudierende hat. Das hätte man natürlich schon vor 20, 30 Jahren machen sollen, zu überlegen, wie kann ich die Ehrenamtlichen, die interessiert sind, die vielleicht im Pfad von der Gruppe waren, die vielleicht überhaupt noch in der Nähe der Kirche sind, wie kann ich das für die attraktiv machen, dabei zu sein?
Ehrenamtliche, die den Fachkräftemangel auffangen, kennen wir ja aus anderen Branchen auch. Aber diese Entwicklung macht ja scheinbar auch vor der Kirche nicht halt. Wie viele Ehrenamtliche engagieren sich denn in der evangelischen Kirche bei uns aktuell?
Laut evangelisch-lutherische Kirche in Mecklenburg sind es um die 70.000 Ehrenamtliche. Das ist allerdings die gesamte Nordkirche, also die mehreren Bundesländer. 4,25% der Mitglieder der Kirche, das ist der Stand von letztem Jahr 2024. Es ist schwierig, Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern zu finden, weil die Kirche sieht sich eben nicht so nach Bundesländern unterteilt, sondern die sind anders organisiert. Aber ich denke, da bekommt man einen kleinen Eindruck. Ja, und die Ehrenamtlichen, die leiten Chöre, Gitarrengruppen, bieten Cafés an für ältere Leute, organisieren Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, Kino unterm Kirchendach, ein Frauenfrühstück, dazu später aber mehr.
Ich kann dir sagen, Zara, ich war als Teenager auch in so einer Gruppe.
Warst du auch Ehrenamtliche? Was hast du gemacht?
Nein, ich war die Profiteurin sozusagen, ach so, weil wir hatten zwei Ehrenamtliche, ganz coole Mädels, die uns immer eingeladen haben zu solchen Gruppennachmittagen. Das war ganz toll.
Also dich haben sie gekriegt.
Mich haben sie gekriegt, ja. Ich bin auch immer noch in der Kirche, was soll ich sagen? Ja, die Kirchen schrumpfen also. Das heißt aber auch, sie müssen mit viel weniger Geld ja auskommen. Mhm. Eine Folge, mitgliederschwache Gemeinden müssen schon fusionieren. Und das sind nicht mal wenige bei uns im Land, ne?
Hast du da auch Zahlen? Überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit Britta Carstensen gesprochen. Sie ist ja als mecklenburgische Pröbstin der Propstei Neustrelitz in 5 Kirchenregionen, Müritz, Neubrandenburg, Stargard, Staffenhagen und Strelitz, für insgesamt 23.000 Mitglieder in 35 Gemeinden zuständig. Noch. Denn ab dem 1. Januar 2026 werden es nur noch 24 Kirchengemeinden sein, statt 35. Also 11 weniger auf einen Schlag. Die ganze Kirchenregion Neubrandenburg fusioniert. Da werden aus 5 Gemeinden eine. Mhm. Staffenhagen fusioniert auch. Hier werden 4 Gemeinden zu einer. Andere Gemeinden wie die Kirchenregion Stargard, die fusionieren nicht, aber sie schließen sich zu einem sogenannten Pfarrsprengel aus 6 Gemeinden zusammen.
Was genau bedeutet das?
Wusste ich vorher auch nicht. Gut. Mir, ja. Das ist keine Fusion. Die Gemeinden bleiben eigene Gemeinden, teilen sich aber das Personal.
Ah.
Klar könnte man jetzt schwarz sehen und den Untergang der Kirchen voraussagen. Aber Pröbstin Carstensen sieht das Ganze eher als Chance.
Wir haben überall in der Propstei eine deutliche Stärkung der Zusammenarbeit und des Miteinanderdenkens. Das muss aber jetzt, egal ob Pfarrsprengel oder Fusion, Stück für Stück mit Leben gefüllt werden. Nur weil man das auf dem Papier beschließt, heißt das ja noch lange nicht, dass das funktioniert.
Also klingt auf jeden Fall sehr optimistisch, die Frau.
Von Berufswegen kann man sagen. Sie ist fest im Glauben. Der Herrgott wird es schon richten. Veränderte Strukturen, sagt sie auf jeden Fall, müssen nicht das Ende von Kirchen sein.
Du hast auch mit einigen Pastoren und Pastorinnen in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen in der Vorbereitung zu dieser Folge. Auch gerade mit denen, bei denen Fusionen jetzt anstehen. Was berichten die denn aus ihrem Alltag?
Zu Gast war ich bei Pastor Christian Herrmann von der evangelisch-lutherischen Gemeinde Ivenack-Staffenhagen. Das ist im Landkreis Seenplatte. Den habe ich in seinem Gemeindehaus getroffen. Er ist seit 5 Jahren Pastor und auch noch ein recht junger. Damals ordiniert für Staffenhagen. Dann, kurze Zeit, hat er schon seine erste Fusion miterlebt. Dann ist das mit Ivenack fusioniert. Und jetzt steckt er mitten in den Vorbereitungen der nächsten Fusion zum 1. Januar mit der Gemeinde Penzlin-Mölln. Und die fusionierte Gemeinde wird dann an die 600 Quadratkilometer umfassen.
Pfui.
Also richtig groß. Wir sind ja eh ein Flächenland, ne? Sind 35 Kirchen, an die 40 Friedhöfe. Viel zu tun, aber er ist nicht alleine. Gerade ist in Penzlin-Mölln ein neuer Pastor ordiniert worden, Pastor Nikolaus Winkler. Und die beiden arbeiten schon monatelang zusammen an der Fusion, die dann ab 1. Januar in Kraft tritt.
Ich weiß, ich habe in der Vergangenheit auch mal, ist schon Jahre her, mit einer Pastorin gesprochen, damals auf Rügen, die auch für viele Gemeinden zuständig war und sagte gerade von Weihnachten, wie viel Stress das auch bedeutet für die, immer in einzelne Gemeinden, also erstmal diese Wege zurückzulegen, dann genau, die Gottesdienste vorzubereiten.
Ja.
Dann ja auch immer Mitternachtsmessen und so. Also das ist schon...
Taufen, Hochzeiten,
alles.
Beerdigung.
Ja, aber jetzt ne, gerade zur Weihnachtszeit ja, jetzt diese... Oh, also was für eine Mammutaufgabe. Und das ist ja eine große Aufgabe, wird ja auch die Sanierung von alten Kirchen sein. Davon haben wir ja wirklich auch viele im Land. Was verändert sich da? Also die Regierung hat bis letztes Jahr immerhin 17 Millionen aus dem Strategiefonds in Kirchensanierung ja gesteckt.
Ja, und den gibt's ja nicht mehr. Die Mittel sind ausgelaufen oder ausgegeben. Es gibt auf jeden Fall nicht genug Mittel, um alle Kirchengebäude in Mecklenburg-Vorpommern zu erhalten und alle Friedhöfe, das muss man ganz klar sagen. Es engagieren sich, das ist die gute Nachricht, immer noch viele Kirchenbau- und Fördervereine für den Erhalt von Kirchengebäuden. Und ohne solche Vereine gäbe es eigentlich ganz viele Kirchengebäude im Land auch gar nicht mehr. Aber, und da sind sich sowohl die Pastoren, mit denen ich gesprochen habe, als auch die Theologin und der Wissenschaftler einig, Menschen sind wichtiger als Kirchen. Als Gebäude, ne? Heißt, im Zweifelsfall muss es wichtiger sein, ein Gemeindehaus zu erhalten, wo sich alle Menschen unabhängig von Religion oder Zugehörigkeit oder Konfession treffen können. Das ist wichtiger als die teure Sanierung einer alten Kirche, in die im Zweifel dann eh kaum einer mehr geht.
Ja, und die vielleicht auch gar nicht mehr mit Gottesdiensten bespielt werden kann, ne, wegen Personalmangel, haben wir eben gehört. Denn das ist ja dann ein weiteres Problem der Kirche, ne? Was berichten die Pastoren aus der Praxis?
Erstmal, dass es immer weniger von ihnen gibt. Es gibt immer weniger Pastoren und Pastorinnen. Beispiel aus Güstrow in der Pfarrgemeinde dort ist die Stelle zum vierten Mal ausgeschrieben und die finden einfach niemanden. Und wo es keine Pastorinnen gibt, da leiten dann manchmal Laien den Gottesdienst ehrenamtlich oder Ruheständler. Der Anspruch, auch von Pastor Hermann aus Staffenhagen, mit dem ich gesprochen habe, ist es, erreichbar zu sein. Aber durch diese Fusion werden definitiv, du hast es schon erwähnt, die Fahrtwege echt länger, besonders in unserem Land. Ein Beispiel hat er mir erzählt. Er hat eine Beerdigung. Da muss er mit dem Auto ins entsprechende Dorf. Sagen wir mal 30 Minuten Fahrt. 45 Minuten vorher muss er dann da sein. Dann eine knappe Stunde Beerdigung. Danach steht er noch für Fragen zur Verfügung. Insgesamt ist er dann für eine Beerdigung locker mindestens 3 Stunden unterwegs gewesen. Daraus ergeben sich dann ganz praktische Probleme, an die man erstmal gar nicht denkt. Zum Beispiel in den wenigsten Orten hat man die Möglichkeit einer Toilettenbenutzung. Ja, das ist nur ein Beispiel. Es zeigt, dass auf die verbliebenen eh schon wenigen Geistlichen viel mehr Arbeit zukommt und auch Stress im Fall. Und das macht dann wiederum den Beruf des Pastors oder der Pastorin weniger attraktiv. Hermann findet, Pastoren haben heute auch viel zu viele Verwaltungsaufgaben. Er ist heute nicht nur Seelsorger, er ist Personalmanager, Finanzplaner, Liegenschafts-, Pachtverwalter und sagt ganz klar, Zitat, dafür bin ich nicht ausgebildet. Also hier sollte man dringend mal die Ausbildung überdenken und oder Entlastung schaffen mit zusätzlichen Stellen. Aber ja, es hängt wie immer am Geld. Die müssen eben auch bezahlt werden. Es ist eine schwierige Situation. Auch Britta Möller, sie ist Kantorin aus Penzlin und eine ganz Engagierte, hat mir berichtet über ihren Terminstress. Von ihr stammt das Zitat, das in Zukunft bewältigen zu wollen, ist utopisch. Also sie hat manchmal auch 5 bis 6 Gottesdienste einfach an einem Tag.
Wow, ne? Ich fasse das mit dieser Toilettenbenutzung nicht. Haben die keine in den Kirchen?
Nee, ne? Das sind einfach oft sehr alte, denkmalgeschützte Gebäude, für die kein Geld für eine Sanierung da ist. Ja.
Ach, du jedoch.
Oder es sind halt ganz kleine Gemeinden mit kleinen Kapellen, ne?
Ja, das ist die Sicht der Pastorinnen und Menschen, die für die Gemeinden arbeiten. Was ändert sich denn für die Gemeindemitglieder mit der Fusion jetzt ganz konkret?
Ja, Pastor Hermann, mit dem ich gesprochen habe, hat das sichtlich bedauert, aber er ist auch sicher, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, für jede Person, die anfragt und die kein Kirchenmitglied ist, eine Beerdigung vorzunehmen. Ein großes Diskussionsthema sind auch die Friedhöfe an sich. In Zukunft wird auch nicht mehr jeder Friedhof von der Kirche bewirtschaftet werden können. Hier wird dann im Einzelfall geguckt, ob eine Gemeinde sowas leisten kann oder ob man eben den Standort aufgeben muss aus Kosten- und Personalgründen. In Wanska war zum Beispiel ein Fall, der für viel Diskussionen gesorgt hat. Ein anderes Beispiel, die baufällige Kirche im Ort Wrodo, ja, wird abgerissen oder verkauft man die oder macht man eine Notsicherung und wartet dann einfach ab, ob sich die Zeiten irgendwann ändern und irgendwann mehr Geld da ist? Der Kirchensoziologe Gerd Pekel meint zum Thema Fusion übrigens, es besteht die Gefahr eines Identitätsverlusts. 2012 wurde ja die Nordkirche gegründet, also dieser Zusammenschluss mit mehreren Bundesländern und so. Und klar, kann man sich vorstellen, man ist dann plötzlich in einer Riesenstruktur und findet sich da als Gemeinde oder als Kirchenkreis nicht so wieder.
Aber ich glaube, dein Eindruck auch nach der Recherche war ja, weniger Mitglieder, weniger Einnahmen, weniger Kirchen, Friedhöfe, Gottesdienste. Aber das gesellschaftliche Engagement der Kirchen, gerade auf dem Land, das wird mehr denn je gebraucht, ne? Also was ist dir da so genau begegnet?
Ehrenamtliche und Geistliche, mit denen ich gesprochen habe, sind sich einig, dass Rausgehen zu den Menschen, offene Angebote schaffen, wie zum Beispiel Kochen, Essen, Sport, Musik, das alles ist für die Kirche gerade eine Überlebensstrategie. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald war ich Ende November zu Gast in einem kleinen Örtchen namens Schmarsow, das ist in der Nähe von Jamen. Und zweimal im Jahr gibt es dort ein Frauenfrühstück, eine wirklich beeindruckende Veranstaltung. Das Gemeindehaus war pickepacke voll an die 200 Frauen aus der ganzen Umgebung und das hört man auch gleich im Ton. Beim Sprechen mit den Frauen dort wurde mir ganz schnell klar, die meisten haben eigentlich mit Kirche gar nichts zu tun.
Im Umkreis, wenn aber Veranstaltungen sind in den Kirchen oder Sommerfeste, die von der Kirche organisiert wurden oder auch Adventsmärkte, kommt sie sehr, sehr gerne. Auch weil wir die Leute alle kennen und eben auch diese Gemeinschaft.
Wir wurden nicht von zu Hause nicht so erzogen, ist ja jetzt alles offener.
Früher war das ja so, ne? Da hat man das mehr gemerkt, wer in der Kirche ist und wer nicht in der Kirche ist. Aber heutzutage ist es doch scheißegal, wenn man sagt, ne?
Ja, es ist ein Erfolgsformat, man hat es gehört, da war viel los. Seit 2022 gibt es das Frauenfrühstück. Da ist auch eine ganz junge Pastorin am Werke, muss man sagen. Silke Kühn und ihre Pfarramtssekretärin, die gestalten das zusammen mit ganz vielen Ehrenamtlichen. Es gab eine Tombola, Sketche, es wurde gesungen zu Helene Fischer und Shirin David Songs. War großartig. Und dieser Erfolg zeigt aber auch, wenn was angeboten wird, dann kommen die Leute auch. Und zwar richtig viele. Das konnte mir auch die Organisatorin und Pfarramtssekretärin Katja Österreich so bestätigen.
Gut ein Dreiviertel der Gäste, die hier kommen, die kommen nicht, weil das irgendwie kirchlich ist oder nicht kirchlich ist. Die wollen einfach zusammen sein. Die wollen sich austauschen. Die wollen mal vom Alltag irgendwie weg und Spaß haben. Und genau.
Ja, das ist jetzt ein Angebot für Frauen, für Gemeinschaft und gegen Einsamkeit. Du hast dir aber noch mehr Beispiele angeschaut, ne? Auch für Kinder.
Ja, in Gielow-Rittermannshagen, das ist eine Kirchengemeinde, die aus 40 Dörfern besteht, da gibt es ein integratives Musiklabor für Kinder mit und ohne Einschränkung. Organisiert wird das von der Kirchengemeinde Malchin und der Förderschule in Malchin zusammen. Das ist das einzige derartige Angebot zwischen Malchin und Waren. Und die hatten richtig viel Spaß, die Kids. Also da merkt man auch gar nicht und die wissen das, glaube ich, auch gar nicht füreinander. Wer kommt aus einer Regelschule, wer kommt aus einer Förderschule, Wedelschule heißt sie dort, sondern die machen einfach zusammen Musik und haben Spaß. In der Gemeinde gibt es auf jeden Fall sehr viele soziale Inklusionsangebote für Menschen, die nicht in der Kirche sind. Zum 01.01.2025 haben die dafür extra eine Stelle eingerichtet. Das Projekt nennt sich Miteinander füreinander und ist auch dieses Jahr nominiert worden für den Deutschen Ehrenamtspreis.
Und apropos Musik, das spielt ja auch eine große Rolle, wenn es eben um Kirche geht. Da gibt es sicher auch viele Angebote im Land, oder nicht?
Auf jeden Fall. In Ivenack-Staffenhagen, wo Pastor Hermann waltet und schaltet, da bietet die Kirche kostenfreie Bläser- und Posaunenkurse, also Unterricht an. Sogar die Instrumente werden gestellt.
Ach, cool.
Das wird seit Jahren super angenommen.
Ja, glaube ich.
Oder kennst du den Orgelturn?
Nee.
Da wird im Sommer in verschiedenen Kirchen in der Mecklenburgischen Seenplatte ja, Orgelkonzerte gespielt und der Eintritt ist auch immer frei. Und ebenfalls in Malchow soll aus einer kleinen katholischen Kirche ein offenes Begegnungszentrum entstehen. Also da engagieren sich evangelische, katholische und konfessionslose BürgerInnen im Verein gemeinsam für Malchow. Das wäre so eins, was ich auch ganz toll fand, nicht Musik, aber Kino, starke Stücke.
Die kenne ich.
Warst du schon mal?
Ich war noch nicht selber da, aber ich habe das regelmäßig in den Veranstaltungstipps.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kostenfreies Kinoformat in Kirchen. Und dann gibt es ja noch super viele Chöre, Kinderfreizeiten von Kirchen und viel mehr. Allerdings, in der Recherche habe ich wirklich sehr wenig Angebote gefunden für junge Erwachsene, muss man sagen. In der Gemeinde Gielow-Rittermannshagen, da werden von Pastor Carsten Altschwager gezielt junge Leute angesprochen und das sehr erfolgreich. Der hat dann sowas wie Niedrig- und Hochseilgarten-Workshops, Pilgerfreizeiten. Man muss dazu sagen, dass der Pastor selbst ein ehemaliger Pfadfinder ist. Also der weiß, wie man die Zielgruppe vielleicht anspricht. Ja. Was man noch mehr bräuchte, Angebote, wo man auf ältere Dorfbewohner zugeht, die nicht mehr mobil sind. Zum Beispiel ein Altencafé.
Jetzt haben wir gelernt, die evangelische Kirche, die wird kleiner. Schon lange und das geht wahrscheinlich auch noch so weiter und Einnahmen sinken, in der Folge schließen sich eben die Gemeinden zusammen, um zu überleben. Die Pastoren, die haben weite Wege zu fahren, manch ein Friedhof auf dem Land wird aus Kostengründen entwidmet. Die Kirche bleibt vielleicht im Dorf, aber eben nicht in jeder Kirche passiert auch was. Gleichzeitig haben wir aber auch viel über das gesellschaftliche Engagement der Kirchen erfahren. Angebote werden ungeachtet der eigenen Konfession gerade auf dem Land dankend angenommen und das ist auch die Strategie der evangelischen Kirche, offene Angebote für alle, denn nur so erreicht die evangelische Kirche mehr Menschen, denn das ändert sich ja eben nicht. Die Menschen im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern, die sehnen sich nach Orten der Gemeinschaft. Wir haben gehört, ohne Ehrenamtliche geht's nicht und die muss man natürlich auch gut behandeln. Und jetzt, auch wenn wir uns gerade inmitten dieses Veränderungsprozesses ja befinden, wollen wir es mal wagen, einen Blick in die Zukunft zu werfen, Zara.
Ja, wie kann die Kirche in Zukunft funktionieren? Gute Frage. Wir müssen es gelassen hinnehmen, dass wir alles, was wir tun, zum Trotz kleiner werden. Das sagt die Pröbstin Britta Carstensen. Sie sieht die Stärkung des Ehrenamts als eine ganz zentrale Aufgabe. Da steht und fällt ganz viel damit, mit den Leuten, die sich einsetzen. Und das müssen ja keine Kirchenmitglieder sein. Oder sie sind vielleicht noch keine und werden welche, ne? Im besten Fall. Dann der Gang ins Digitale, also Gottesdienstformate, gab es ja schon während Corona, ne? Digitale Veranstaltungen sind dann nach Corona ein bisschen wieder eingeschlafen. Das findet sie schade. Und ein weiterer ausbaufähiger Punkt ist Social Media. In vielen Unternehmen immer so ein bisschen das Stiefkind oder lange gewesen. Ne? Hier braucht die Kirche Leute, die wirklich darauf Lust haben. Ja, und dem man das nicht aufzwingt, so du musst jetzt auch Instagram machen, sondern die das selber gerne tun. Und dann wird es auch gut. Ne? Weniger Bürokratie ist auch total wichtig, auch bei der Kirche. Wie? Für uns alle. Amen. Ja. Pastorinnen und Pastoren können sich nämlich so einfach wieder besser konzentrieren auf die Menschen. Ja, und wir werden, wenn man es hart sagt, einfach weniger Kirchen brauchen in Zukunft, aber mehr Gemeindehäuser. Also so, man kann sagen, eigentlich so ein Austausch statt so Frontalunterricht, ne? So, ich stehe auf der Kanzel und ihr seid meine, nee. Ja, Denkmalschutz bei alten Gebäuden hin oder her, die Menschen müssen erste Priorität haben und nicht die alten Mauern. Das sagt der Kirchensoziologe Professor Dr. Gerd Picke. Und ein weiteres Zitat von ihm, was ich ganz schön fand: desto offener und pragmatischer die Konzepte sind, umso erfolgreicher sind sie oft.
Die evangelische Kirche befindet sich eben mitten in diesem Veränderungsprozess. Vielen Dank, Zara Roth, für diese Momentaufnahme. Vielen, vielen Dank. Komm gerne wieder.
Bis bald.
Die Redaktion dieser Folge hatte Claudia Krüger, und noch mehr Infos und Beiträge zum Thema findet ihr auch natürlich auf unserer Internetseite von ndr.de/mv. Und wir vom Podcast MV im Fokus, wir freuen uns natürlich immer auch über Nachrichten von euch. Schickt uns gerne eure Ideen, Anregungen und was ihr auf dem Herzen habt an mvimfokus@ndr.de. Mein Name ist Mirja Freie und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Jahresausklang und wir hören uns hier ganz bald wieder.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.